Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Sklaven, Gewürze und Elfenbein brachten dem omanischen Sultanat Sansibar vor der ostafrikanischen Küste jahrhundertelang sagenhaften Reichtum und Wohlstand. Im 19. Jahrhundert ließ der omanische Sultan aufgrund der ökonomischen und strategischen Bedeutung seinen Herrschaftssitz auf die Insel verlegen. Noch heute zeugen die historischen Stätten von der Pracht, aber auch den Schrecken der muslimischen Kolonialisierung Ostafrikas. Hören Sie den ersten Teil des akustischen Reisetagebuches Sansibar, 1001 Nacht in Afrika, das von Andreas Obrecht und Angelika Svoboda 3 Jahre nach der geopolitischen Wende im Jahr 1993 gestaltet wurde, die auch die Staatenallianz Tansania-Sansibar grundlegend verändern sollte. Mit dem Zusammenbruch des staatssozialistischen Systems ging ab Mitte der 90er Jahre nicht nur eine Liberalisierung der Wirtschaft und ein neuer Tourismusboom einher, sondern auch eine stärkere Rückbesinnung auf traditionell muslimische Werte. Den zweiten Teil von Sansibar, 1001 Nacht in Afrika, können Sie am 3. Jänner 2014 in der Sendereihe Welt im Ohr hören.
Tausend und eine Nacht in Afrika. Protokoll einer Reise durch Sansibar von Angelika Svoboda und Andreas Obrecht.
Zanzibar, some they say Omani Arab, but I'm telling this original from Iranian. Zanzibar, the island of black people, that's the meaning of Zanzibar. And Zanzibar is the second name, not the first name. First name by local people, the people who discovered the island themselves, black people from Tanzania mainland. Eh? So that time Zanzibar was known as the Unguja. And still Zanzibar is Unguja, that's the real name of Zanzibar, Unguja. Zanzibar, Zanzibar by Iran.
Sansibar, die Insel der schwarzen Menschen im Indischen Ozean vor der Ostküste Afrikas, war Jahrhunderte hindurch der Hauptumschlagplatz für Sklaven, Gewürze und Elfenbein. Sansibar fasziniert nicht nur seiner üppigen Vegetation und weißen Strände, sondern auch der ethnischen und kulturellen Vielfalt wegen. Hier leben seit mehr als 1000 Jahren Perser, Araber, Inder und Afrikaner. Die Blütezeit des Sklavenhandels brachte Sansibar im 19. Jahrhundert sagenhaften Reichtum. Im Jahre 1866 brach von hier aus der berühmte Afrikaforscher, Gegner der Sklaverei und Missionar David Livingstone auf, um seine letzte große Entdeckungsfahrt zu unternehmen. 127 Jahre später, im Sommer des Jahres 1993, bricht sein 67-jähriger Urenkel Dr. Wilson mit einem 9-köpfigen Expeditionsteam auf, um den Spuren seines berühmten Vorfahren zu folgen.
Als er Sansibar verließ auf einem alten Segelschiff, einem Dhow, hatte er 27 Männer sowie 6 Kamele, 3 Büffel, eine Kuh und 4 Esel an Bord. Mit diesem kleinen Zoo brachen sie auf.
6 Karoffs, 3 Buffaloes and a calf, 2 Mules and 4 Donkeys.
Und Charlie Huskles ist Leiter der Expedition auf Livingstons Spuren.
And then we're going to do the expedition that Stanley and Livingston did together on Lake Tanganyika by boat.
Unsere Expedition folgt der Route zum Lake Tanganyika, die Livingston und Stanley gegangen sind. Von dort sind wir 2 Wochen mit dem Boot unterwegs und dann beginnen wir zu gehen, 500 Meilen bis Ilala, wo Livingston starb.
Dr. Wilson hat sich erst in fortgeschrittenem Alter auf die Fährten seines berühmten Vorfahren begeben.
I've got a fair knowledge of Livingston's through various books and things.
Ich weiß sehr viel aus Publikationen und aus seinen persönlichen Tagebüchern, so dass wir sehr genau nachvollziehen können, was er in dieser Zeit getan und gefühlt hat.
I suppose my picture of him was much more as the missionary.
Ich habe in ihm früher mehr einen Missionar als einen Entdecker gesehen, was ja auch seine eigentliche Aufgabe war. Auch mein Vater hatte eine Sanitätsstation auf einer Mission in Afrika und so habe auch ich beschlossen, Arzt zu werden. Erst später begann ich mich mit meines Großvaters Forschungen zu beschäftigen.
Wir befinden uns im Hamerton House, der britischen Residenz auf Sansibar. Die Nacht senkt sich langsam über den Indischen Ozean und es ist der Vorabend des Beginns der Expedition Livingstons Last Journey. Es sind eine Menge Gäste geladen, insgesamt 120. Minister und Diplomaten, die Teilnehmer der Expedition und sansibarische Adabais, die sich diese Sensation nicht entgehen lassen wollen. Aperitifs werden gereicht.
Morgen fahren wir mit einem Dhow nach Bagamoyo.
No camels, no buffaloes.
Aber wir haben keine Kamele, Büffel, Kühe und Esel an Bord.
Nach diesen Worten von Dr. Wilson wird die Livingston-Pforte angeschnitten und das Fest nimmt seinen Lauf. Erst lang nach Mitternacht werden die letzten Gäste von hier aus nach Hause gefahren sein.
Zu David Livingstons Zeiten war Sansibar in der zivilisierten Welt ein Begriff, als einer der Hauptumschlagplätze für schwarze Sklaven.
...1873 unterzeichnete Sultan Bagash mit den Briten einen Vertrag, der den Export von Sklaven aus Sansibar verbot. Am selben Tag wurde der öffentliche Sklavenmarkt geschlossen. Der Verkauf der Sklaven begann täglich in den Nachmittagsstunden. An eben dieser Stelle legte der anglikanische Bischof im nämlichen Jahr den Grundstein zur Errichtung der Church of Christ Cathedral. Exakt an dem Ort, an dem sich nun der Altar befindet, war ehemals der Auspeitschblock, der der Demütigung und Disziplinierung der Sklaven diente.
Bizarr mag uns heute die Ökonomie dieses Handels erscheinen. Seit dem 16. Jahrhundert gab es im Landesinneren Menschenverkäufe, vornehmlich an Araber aus dem Norden, so dass die Expeditionen des Sultans von Sansibar vielerorts auf bereits bestehende Handelsbeziehungen zurückgreifen konnten. So zum Beispiel finanzierte sich auch der König von Buganda seinen Hofstaat zu mehr als der Hälfte durch den Verkauf von Bewohnern umliegender Siedlungen. Der Marsch von Kilwa am Nyassasee bis nach Dar es Salaam, was im Arabischen Tor des Friedens bedeutet, war viele hundert Kilometer lang und bedeutete für 10% der Sklaven den Tod. In der Dekade zwischen 1897 und 1907 befreiten sich 11.000 Sklaven von der Willkür ihrer Herren, indem sie ihr Leben für den Gegenwert von 2,5 Ochsen in ihre eigenen Hände nehmen durften. Der illegale Handel mit Sklaven brachte dem sansibarischen Sultan bis zum Jahre 1909 große Profite.
Ein schwacher Schein fällt auf das schmale Kruzifix neben der Kanzel. Jenes ist aus dem Holz des Baumes, unter dem Livingston gestorben ist, geschnitzt.
Alle erwachsenen Sklaven scheinen sehr beschämt darüber zu sein, hier zum Kauf dargeboten zu werden. Die Zähne werden geprüft, die Kleider werden hochgeschoben, um Teile des Körpers der Inspektion zu unterziehen. Sodann wird ein Stecken geschmissen, den der Sklave zurückbringen muss, um seine körperliche Verfassung zur Schau zu stellen. Einige werden an Händen durch die Menschenmenge gezogen und dabei wird der Preis laut ausgerufen. David Livingston, 1866.
Des omanischen Sultans nach Sansibar im 19. Jahrhundert war aber nicht nur der florierende Sklavenhandel, berichtet Professor Abdul Sharif, Historiker des sansibarischen Nationalarchivs.
I think the reason partly is lies in the history of Oman itself, that Oman during that period had been developing, it was expanding.
Die Gründe der Expansion liegen im Sultanat Oman selbst. Nach dem Sieg über die Portugiesen wurden Gewürznelkenplantagen unter Einsatz von Sklaven angelegt.
And this had begun around 1810. The same time ivory trade was also developed.
Der Elfenbeinhandel begann zu florieren, als 1828 Sultan Said Said zum ersten Mal nach Sansibar kam.
From the 7th century or 8th century, we begin to get more detailed evidence of intensive trade with the rise of Islam. A major culture developing in the Middle East, a major commercial sort of extensive commercial activities which extended to East Africa on the one hand and also to China on the other.
Seit dem 7., 8. Jahrhundert wissen wir von intensiven Handelsbeziehungen mit Ostafrika und China, die durch das Aufkommen des Islam begünstigt waren. Die Überlieferung der Shirazis geht 500 Jahre zurück und erzählt folgende Geschichte über die erste Besiedelung Sansibars. Es gab einen König, dessen 7 Söhne mit 7 Schiffen nach Ostafrika kamen und 7 Königreiche gründeten. Diese Überlieferung lebt interessanterweise fort. Und die Menschen überall an der Küste leiten ihre Herkunft nach wie vor von den Persern aus Shiraz ab.
What is interesting is that the tradition is still alive today. That people all over the coast still refer to themselves as Shirazi.
Der für damalige Verhältnisse unfassbar reiche omanische Sultan Bargash lässt für seine 99 Haremsdamen den kostbaren Mahorobi-Palast errichten. 19 Jahre danach wird der Prachtbau ein Raub der Flammen. Einzig die Bäder sind erhalten geblieben.
Schwach dringt die späte Nachmittagssonne durch 8 Öffnungen der Kuppel in den düsteren Raum. Dieses Oktogon ist einer der beiden Räume eines türkischen Bades des Haman des Mahmudi-Palasts. Diesen Ort ließ Sultan Bargash für seinen Harem errichten. Gegen Westen, zum Meer hingewendet, zeugen einige Säulen von der kurzen Existenz des Mahorubi-Palasts. Der Weg hinunter zum Strand ist kurz. Dort haben einige Fischer ihr Lager errichtet und warten wie jeden Abend auf den Einbruch der Nacht.
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Tausend und eine Nacht in Afrika. Protokoll einer Reise durch Sansibar von Angelika Svoboda und Andreas Obrecht.
Das tropische Ambiente dieser sagenumwobenen Gewürz- und Sklaveninsel und die hedonistische Pracht, mit der sich die Sultane hier zu umgeben wussten, erregte nicht nur das Interesse, sondern auch die Fantasien europäischer Abenteurer und Forschungsreisenden, die im 19. Jahrhundert glaubten, den delikatesten Details der Sitten und Gebräuchen hier auf den tiefsten Grund spüren zu müssen. So verfasste der Anthropologe Dr. Oskar Baumann, hörbar inspiriert durch die dem europäischen Geist und wohl auch der Moral anrüchig erscheinenden Haremskultur, eine wissenschaftliche Abhandlung über die besorgniserregenden Sexualpraktiken gelangweilter Haremsdamen, die er, wie in seinem Testament verfügt, erst in seinem Nachlass veröffentlicht wissen wollte. Die Schrift erschien in den 30er Jahren zu Berlin unter dem Titel Die sexualkonträren Neigungen der sansibarischen Bevölkerung.
Kuchitia, Mbo, Io, Mpingo. Sich den Ebenholzpenis beibringen. Diese Art ist bemerkenswert, da dazu ein besonderes Gerät nötig ist. Es ist dies ein Stab aus Ebenholz, in der Form eines männlichen Gliedes von ansehnlicher Größe, der von schwarzen und indischen Handwerkern zu diesem Zwecke hergestellt und insgeheim verkauft wird. Manchmal soll er auch aus Elfenbein gefertigt werden. Beim Gebrauch werden die Stäbe eingeölt. Dieses Gerät wird vor allem in den Harems der Araber benutzt, wo die Weiber, bei strenger Abschließung, ungenügende geschlechtliche Befriedigung finden. Es gilt als arabische Erfindung.
Nicht nur die Fantasie der Europäer wurde durch die Faszination des Orients angeregt, sogar die afrikanische Bevölkerung Sansibars leitet ihre Herkunft von den Persern und der persischen Stadt Shiraz her, berichtet der Archäologe Dr. Abdurrahman Mohammed Schuma.
This could be a cultural identity rather than an ethnic identity.
Dies kann eher als kulturelle Identität, denn als ethnische interpretiert werden. Der Reichtum war der Grund, weshalb sich die Menschen mit den Fremden identifizierten. Araber glauben, dass sie überlegen sind und schauen auf die schwarze Bevölkerung herab.
The other thing is, there are people who, like Arabs, who think they are superior.
Aber auch die Menschen hier glauben, dass die Araber wirklich etwas Besseres sind. Moslem zu sein ist etwas viel Besseres als Heide zu sein. Zivilisiert zu sein bedeutet, ein Moslem zu sein.
Black people were looked down by the Arabs. Arabs thought they are superior than the black people. So when they are, I mean, during their presence on the African coast, I believe they would instill this among the African population on the East African coast. And so people generally believe that, well, being Arab means being superior. Being a Muslim, it's much superior than being a pagan, for example. If you don't, you are seen as uncivilized or whatever. So being civilized means being a Muslim.
Die politische Bedeutung spiegelt sich auch darin, dass sich die 1964 an die Macht kommende afrikanische Revolutionspartei Afro-Shirazi Party nannte. Jenseits der arabischen Elite und der Identifikation mit aristokratisch-persischen Wurzeln blieb bis zum Ende des letzten Jahrhunderts auch eine auf dem afrikanischen Häuptlingssystem beruhende politische Herrschaft aufrecht. So war Mwini Mkuu, der Herr der Häuptlinge, jahrhundertelang der mächtigste Fürst im Inselinneren.
Im Herzen Unguja, Sansibars größerer Insel, finden sich die Reste des ehemaligen Palastes des Mwini Mkuu, was so viel wie Herr der Häuptlinge bedeutet. Unweit des Ortes, an dem sich nur die Kinder des Dorfes zum Spielen aufhalten, liegt mitten im dicht bewachsenen Dschungel das kleine Dorf Dunga. Unter hohen Kokospalmen und zwischen Büschen finden sich die aus Lehm gefertigten traditionellen Behausungen der Inselbevölkerung. Ein Skelett aus Mangrovenstämmen, das einen zumeist rechteckigen Grundriss folgt, wird mit Lehm ausgefüllt und mit Palmblättern gedeckt. Hier, nahe diesem unscheinbaren dörflichen Ambiente, dies in der Mitte des letzten Jahrhunderts der damalige Mwini Mkuu, Ahmed bin Mohammed bin Hassan al-Alawi, seinen Palast errichten. Wenig ist über das Reich des Mwini Mkuu überliefert. Der letzte bedeutende und einflussreiche Mwini Mkuu war der Begründer Dungas, Ahmed bin Mohammed. Über ihn werden besonders kuriose Dinge berichtet. Als despotischer Herrscher gestattete er seinen Untertanen nur auf den Knien rutschend und mit bedecktem Haupt sich ihm zu nähern, wobei sie Shikamu, das heißt, ich umklammere deine Füße, rufen mussten. Des Weiteren überliefert die orale Tradition, dass er allerlei Wunder vollbringen konnte, was ihm auch den Ruf einbrachte, übernatürliche Fähigkeiten zu besitzen. Zur Einweihung der Moschee, so wird berichtet, ließ er unzählige Sklaven opfern. Hier, in den Palastruinen von Dunga, waren ehemals die heiligen Trommeln, wie auch das Horn der Wahadimu, der Bevölkerung dieses Inselteils aufbewahrt. Heute ist es still. Der tropische Wald überwuchert die Reste dieses einst prächtigen Palastes eines ehemals mächtigen Fürsten. Niemand, außer einigen Kindern, nähert sich. Aus Angst vor den Geistern meidet die einheimische erwachsene Bevölkerung diesen Ort.
Samstagnachmittag, die Menschenmenge versammelt sich zur Parade und Kundgebung, die wöchentlich von verschiedenen oppositionellen politischen Gruppierungen veranstaltet werden, und zu der Menschen aus allen Teilen der Insel in Lastwagen angekarrt werden. Gegen den Widerstand der britischen Kolonialbehörden organisierten sich 1957 die ärmeren Teile der Bevölkerung, Afrikaner, die als ehemalige Sklaven ursprünglich vom Festland kommend hier angesiedelt wurden, und Shirazis zur Afro-Shirazi Union. Bei dem Wahlgang von 1961 erhielt zwar die Afro-Shirazi Party die Mehrheit der Stimmen, wurde aber aufgrund des angewandten Mehrheitswahlrechts von der Regierung ausgeschlossen.
In der Folge kam es zu Unruhen. Die von sich betrogen fühlenden Sympathisanten der Afro-Shirazi Party ausgelöst wurden. Ende 1963 verhängte der Sultan das Kriegsrecht über die Insel. Am 12. Jänner 1964 kam es zum blutigen Putsch und militärisch ausgebildete Funktionäre gelangten unter dem charismatischen Führer Karume an die Macht. Sultan Seyid Jamshid bin Abdullah floh mit seiner Familie nach London, wo er noch heute im Exil lebt. 1995 finden die ersten freien demokratischen Wahlen statt, zu denen mehrere Oppositionsparteien zugelassen sind.
Festtag der Woche. An den Farozani Gardens, die den Blick gegen Westen hin zum Meer freigeben, findet allabendlich der Spezereienmarkt statt. Sansibaris bauen ihre Grills auf und sowohl Einheimische als auch Touristen erfreuen sich an Spießchen, Tintenfisch, gegrillten Maniok und Sansibar-Pizza. Das sind mit Ei und Fleisch gefüllte Teigtaschen. Zwischendrin wird Zuckerrohr gepresst und mit Limonensaft angereichert, als süßes Erfrischungsgetränk angeboten. An diesem ausladenden Platz versammelt sich jeden Abend die Bevölkerung von Zanzibar Town. Inderinnen und muslimische Afrikanerinnen sitzen grüppchenweise am Boden. Ihre Kinder laufen durch die Menge und alle betrachten das Versinken der glühend roten Sonne im Meer. Von den 50 Moscheen, die Stone Town zählt, ruft der Muezzin zum Gebet. Zwischen den Tönen, die aus den Lautsprechern der muslimischen Gebetshäuser über die Stadt dringen, liegt das House of Wonders. Jener Prachtbau, der in den Zeiten der osmanischen Herrschaft Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde und der nun die Parteizentrale der seit 1964 an der Macht befindlichen Revolutionären Partei, der CCM, beherbergt. Erst gegen Mitternacht werden die Stimmen hier verstummen und sich Schweigen über Farozani und das alte historische Stone Town legen.
Nicht alle haben positive Erinnerungen an die Revolution von 1964. Gerade Angehörige der indischen Gemeinschaft litten unter der neuen schwarzen Regierung. Mr. Girish ist Geschäftsmann und Inhaber des einzigen Spirituosenladens der Insel.
The culture has been going a little bit flop. And since 1964 the things were getting a little bit bad. I mean, I can say the business were monopolized by the government. So Indian community started leaving the place slowly, slowly, slowly.
Seit 1964 verschlechterte sich die Situation. Die Regierung monopolisierte die Wirtschaft und viele von uns Indern begannen das Land zu verlassen. Es gibt einen Konflikt zwischen den Muslimen und der Regierung. Einige Muslime wollen, dass regiert wird wie in einem islamischen Staat. Aber Sansibar ist kein islamischer Staat. Sansibar ist ein revolutionärer Staat.
They pressure these people here to put all these things forward
Jene, die von Dubai unterstützt werden, setzen die Leute hier mittels der Religion unter Druck.
They are using a religious pressure to frustrate people, and they want to be as an Islamic state. I myself, I've experienced the fundamentalism and vandalism, of course, because in my shop I had petrol bombs here, because I'm selling liquor.
Ich selbst musste den Fundamentalismus und Vandalismus am eigenen Leib erfahren, denn in mein Geschäft wurden Brandbomben geworfen, und das, weil ich Alkohol verkaufe. Ich habe keine Angst. Die Leute, die das taten, sind bekannt, auch mir. Die meisten von ihnen wurden gefasst. Sie hatten auch andere Geschäfte bedroht und attackiert. Bevor sie die Brandbombe warfen, erhielt ich einen Drohbrief. Ich habe mich nicht gefürchtet. Nachdem sie gefasst wurden, bereuten sie und erklärten, dass sie es nicht mehr tun werden.
Well, I was not afraid of it, because I know this is a small place, and they'll be caught. And they were all caught, and the case was going on the court up and down, and finally they said, okay, we beg your pardon, and we won't do it again. But I have nothing to do with them. It's only the job of government.
Ich glaube, es gibt keine Notwendigkeit für eine andere politische Partei, denn wenn gewählt wird, dann kommt es zu irgendwelchen Konflikten oder Unruhen, und wir sind dann diejenigen, die darunter leiden werden.
Für viele ist die Revolutionspartei der einzige Garant für eine Zukunft ohne gewalttätige ethnische Konflikte, Misswirtschaft hin oder her. Trotzdem ist die museal anmutende staatssozialistische Regierung und ihre Revolution ein Thema, das viele Menschen zum Verstummen bringt. Wie zum Beispiel auch die Inderin Zarina Jafarji. Sie ist nach der Revolution nach London ausgewandert und kehrt erst seit einigen Jahren immer wieder nach Sansibar zurück. Unsere ganze Familie ließ sich in England nieder und jeder hat sein eigenes erfolgreiches Unternehmen.
Es haben also alle Sansibar nach der Revolution verlassen? Haben sie ihr Eigentum verloren oder konnten sie etwas mitnehmen?
Reden wir nicht über die Revolution. Auch der Spirituosenhändler, der Inder Mr. Girish, musste abermals erleben, dass Schnaps und islamischer Fundamentalismus einander ausschließen.
Geschäft von Mr. Girish dringt schwarzer Rauch. Abermals ist eine Petroleumbombe in seinem Alkoholladen explodiert. Gerade ist die Polizei eingetroffen und der Schaden wird aufgenommen. Scherben, zerbrochene Flasche, ein umgeworfener Ventilator. Mr. Girish scheint ruhig zu sein. Er scheint sich langsam an die Attacken von islamischen Fundamentalisten hier in Sansibar Stone Town zu gewöhnen.
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Zanzibar,
Tausend und eine Nacht in Afrika. Protokoll einer Reise durch Sansibar von Angelika Swoboda und Andreas Obrecht.
Etwa 1,5 Kilometer außerhalb des historischen Stadtkerns versammeln sich tausende Menschen auf einem Fußballplatz zu einer religiösen Zeremonie. 5 Minuten von dem Geschäft von Mr. Gierisch, das vor etwa einer halben Stunde von einer Brandbombe in Flammen gelegt und zertrümmert worden ist. Still und ehrfürchtig hören sie den Rufen des Imams zu. Es ist der Vorabend des großen Festtages, Mohammeds Geburtstag.
Auf der einen Seite des Festplatzes thront der Imam auf einem Podest. Ihm gegenüber hat sich die muslimische Ehrengesellschaft versammelt, unter ihnen der Präsident Sansibars, Dr. Dlamini Amour.
In fact, in actual fact, the Zanzibar government, its rulers or its administrators are all Muslims.
Es stimmt, die Mitglieder der sansibarischen Regierung sind alle Muslime, aber sie sind gegen den Fundamentalismus. Viele denken, Sansibar muss ein Zentrum des Fundamentalismus sein, weil seine Regierenden Muslime sind. Das entspricht aber nicht der Wahrheit.
So it must have been a center. It must be a center of Muslim fundamentalism, which is not true. The question here is secularism and Islam. So you may be.
Die eigentliche Frage ist Säkularisierung oder Islam. Du kannst Moslem sein, aber an die Säkularisierung glauben.
And practice your rituals and have the rest of your life secular. And there are Muslims who believe that you. Islam is a complete way of life.
Es gibt aber auch Muslime, die glauben, dass der Islam alle Lebensbereiche durchdringen soll. Das sind jene, die wir islamische Fundamentalisten nennen. Der Staat hat immer schon jegliche politische islamische Bewegung unterdrückt. The state in Zanzibar
has always been suppressing any Islamic political movement purposely, and they say they will not allow it.
Die Stadt ist relativ leer am Geburtstag des Propheten. Die meisten Geschäfte von Stone Town sind geschlossen. Lediglich der Markt wird zum Treffpunkt der diesen hohen Tag feiernden Stadt. Der heftig vom tiefblauen Meer her in das Landesinnere fegende Wind bedeckt die in der steinernen Halle neben dem Marktplatz feilgebotenen Fische mit einer feinen Staubschicht. Das dumpfe Geräusch der auf den Stein geschlagenen Oktopusse vermischt sich mit den Stimmen, den Rufen, Tönen und Gerüchen dieses Ortes. Je länger der Fisch so behandelt, je fester und häufiger er weich geklopft wird, desto besser wird er am Abend schmecken. Hektisches Getriebe, nun die besten Stücke zu ergattern. Wie bei einer Auktion gibt es einen Preisausrufer, und dem Höchstbietenden wird in Sekundenschnelle die Ware ausgehändigt. Draußen am Markt werden von Männern mit arabischen, schön bestickten Kopfbedeckungen
und traditionell gekleideten Frauen alle nur erdenklichen tropischen Früchte angeboten. Mandarinen und Ananas, Kaktusfrucht und Litschi, Bananen, Mangos, Papayas und die auch hier zu vielerlei Witzen anlassgebende Durian. Diese Frucht, heiß geliebt von den Sansibaris und meist gemieden von den Europäern, hat ein weißes, saftiges und sehr süß schmeckendes Fleisch und eigentlich nur einen einzigen Nachteil. In ungeschältem Zustand entströmt ihr ein höchst unangenehmer, übler, jedenfalls unvergessbarer Geruch. Nicht nur in einem Hotel hier auf Sansibar sollen Tafeln mit der Aufschrift hängen, Durian und Alkohol verboten. Alkohol wird hier nur in einem Geschäft angeboten, nämlich in dem von Mr. Girish, auf das gestern Abend am Vorabend des Geburtstags Mohammeds ein Attentat verübt worden ist. In einigen Hotels hier wird Bier ausgeschenkt, selbst in Hotels, die der Regierung gehören. Immer wieder wird betont, man befinde sich hier in einem säkularen und nicht in einem muslimischen Staat, der auf der Basis einer sozialistischen Gesellschaftsordnung, einem modernen Rechtskodex und keineswegs der Scharia verpflichtet ist. Der mitunter eigenartigen Mischung zwischen säkularem Staat und starker Verflochtenheit in muslimischen Traditionen kann man hier vielerorts begegnen. So müssen zum Beispiel die Mädchen und jungen Frauen in den öffentlichen Schulen den Kopf mit einem weißen Tuch bedecken. Zugleich ist vorgeschrieben, dass sie, wie in der britischen Kolonialzeit, eine Schuluniform tragen müssen. Heute, freilich, an diesem öffentlichen Feiertag, haben sie frei bekommen, um des Propheten Geburtstag mit ihrer Familie zu begehen. Hier am Markt räumen jetzt am späten Nachmittag die ersten Händler ihre Waren von den Pulten. Und wenn die Stimme des Imam erklingt und die Sonne vor der Stadt in den Ozean sinkt, dann wird es auch hier wieder sehr still geworden sein.
Säkularisierung der Gesellschaft unter sozialistischer Führung, muslimische Praxis und afrikanische Wurzeln. Das sind die drei durchaus widersprüchlichen Pfeiler, auf denen das kulturelle und rituelle Leben Sansibars ruht. Sharifa Mohammed Alay macht sich Gedanken.
First, after make sure you are going to, I don't know in English, but in Swahili we call somo.
Wenn wir die erste Menstruation bekommen, gehen wir zu Somo, in ein dafür bestimmtes Haus. Wir dürfen am ersten Tag nicht mit unseren Eltern zusammen sein. Eine ältere Frau kommt und lehrt dich, wie du dich zu verhalten hast. Dass du nicht ohne Kanga, einem Schleier, auf die Straße gehen darfst während dieser Tage. Nicht den Koran lesen, nicht in die Moschee gehen, nicht beten und nicht fasten. Nach der Regel musst du deinen Körper, deine Haare und deine Kleider waschen. Der alten Tradition nach hat jeder Stamm seine eigenen Verhaltensvorschriften. Drei Monate später gibt es ein großes Fest. Wenn du dich innerhalb dieser drei Monate nicht verlobt hast, dann musst du zum Nganga, dem Medizinmann, gehen.
Without coming a fiance. So that they say, no, my daughter is not like me. So that they are going to the Nganga.
Der gibt dir einen Fetisch, der Hirisi genannt wird, und den du dir umhängen musst, damit der Bräutigam schnell kommt.
If you hang a paper there, and then the paper move like that, so that the fiance will come.
Selbst im postrevolutionären Staat dürfen Männer mit 4 Frauen gleichzeitig verheiratet sein.
If my husband say that he will be, he want to follow that rule.
Wenn mein Mann das machen würde, dann würde ich nicht mehr mit ihm leben. Denn jeden Tag gäbe es Streit zwischen den Frauen. Voreheliche sexuelle Kontakte sind auf der Schwarzen Insel durch die Dominanz des Islam tabuisiert. Und wie Hassan berichtet, der Beginn größter Probleme.
Ja, ich sorge für beide und ich habe ihr versprochen, sie zu heiraten.
Ja, ich sorge, ich meine, für sie alle. Und dann habe ich promised her to marry. We are promised to marry. Yeah, because Muslim rules.
Pardon?
Muslim rules.
Ja, wenn du ein Kind bekommst, bevor du verheiratet bist, dann bist du nach islamischem Recht schuldig.
You are guilty in a Muslim rules. But you have God will pass the word.
Aber wenn du dann heiratest, bereust und Gott preist, dann wird Gott dir vergeben.
If you pass the word, I mean, if you say God bless me, or God thanks God, okay, God will pass the word and you have to marry. No problem.
Den zweiten Teil von Sansibar, 1000 und eine Nacht in Afrika, können Sie am 3. Jänner 2014 in der Sendereihe Welt im Ohr hören.
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Thank you.
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.